Ich habe diese Woche einen Text aus der Bibel gelesen, an dem ich so ein bisschen hängen geblieben bin. Und er berichtet von einer Situation aus dem Leben von Jesus. Und ich habe diese Stelle, die uns übrigens, diese Situation, die uns zweimal in der Bibel berichtet wird, einmal bei Markus, einmal bei Matthäus, schon ein paar Mal gelesen, aber ich habe sie auch häufig überlesen. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, denn Bibellesen sollte auch manchmal sein wie Fisch essen, dass man die Gräten erstmal so zur Seite legt oder auch das Fleisch, Fischfleisch, was noch so zwischen den Gräten ist, dass man auch mal an die Seite legt und erstmal sich mit dem befasst, was man versteht, was irgendwie klar ist. Und so geht es mir auch mir, dass ich mittlerweile viel, viel mehr Probleme habe mit den Stellen, die ich verstehe, das erstmal zu leben, als mit den Stellen, die ich nicht verstehe, die so stachelig und sperrig sind, wo ich noch so ganz, ganz viele Anfragen habe. Heute ist allerdings eher so ein Grätentext, wo ich auch selber noch viele Fragen habe und ich glaube, ich werde sie auch nicht so richtig rund erklären können. Und das hat, man hat ja irgendwie immer so dieses Bedürfnis, gerade ich als harmoniebedürftiger Mensch, eigentlich gerne alles irgendwie auflösen zu können, dass es hinterher rund ist, dass es nicht mehr piekst, dass es nicht irgendwie auch mal wehtut. Aber ich glaube, das gelingt mir heute nicht. Ich lese euch den Text mal vor. Und zwar nach der Version von Matthäus. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach: Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Keine Ahnung, ob ihr schon ahnt, was ich so ein bisschen sperrig dabei finde. Ich finde, Jesus ist so gar nicht, wie wir ihn sonst kennen. Wenn man das Buch gelesen hat, das Buch zur Predigt, nein, wenn man das Buch gelesen hat, dann merkt man, Jesus ist gnädig. Jesus ist mitfühlend und Jesus ist sehr, sehr hilfsbereit und er predigt das auch immer. Aber was ist denn hier los? Erstmal schweigt er, dann lehnt er die Anfrage ab und dann wird er hinterher noch beleidigend. Puh. Was ist so passiert? Was ist kurz davor passiert? Kurz davor hatte Jesus mal wieder eine richtig ätzende Diskussion, einen totalen Streit, wo ihm wieder Vorwürfe gemacht wurden. Diesmal ging es irgendwie, hat sich dieser Streit entfacht daran, dass seine Jünger sich nicht richtig die Hände gewaschen haben vorm Essen. Und Jesus wird wieder vorgeworfen, er ist alles viel zu locker, er ist so liberal und. Und es entwickelt sich an dieser Lappalie eigentlich wieder ein totaler Zoff. Und Jesus zieht sich zurück. Genauso lesen wir das hier. Er zieht sich zurück. Und dieses Wort Rückzug benutzt Matthäus ein paar Mal in der Bibel, in seinem Evangelium, aber immer Rückzug in Form einer realen Bedrohung. Rückzug. Einmal die Weisen, die Jesus bei der Geburt besuchen, ziehen sich zurück, nachdem der Engel ihnen gesagt hat, geht nicht wieder zu Herodes zurück, das ist ein gemeiner Hund. Und sie gehen einen anderen Weg, ziehen sich zurück vor Herodes. Josef und Maria nehmen das Baby Jesus mit und gehen auf Rückzug nach Ägypten. Sie fliehen dahin, weil der Engel ihnen sagt, Herodes will das Baby töten. Wir lesen von Jesus, dass er sich zurückzieht, als er erfährt, dass Johannes der Täufer verhaftet wurde. Wir lesen von Jesus, dass er auf Rückzug geht, als er hört, Johannes der Täufer ist gerade geköpft worden. Oder er zieht sich zurück, nachdem er erfährt, dass die Leute da planen, ihn umzubringen. Eine Stelle dazu, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Jesus aber zog sich von dort zurück, als er es bemerkte. Und es folgte ihm eine große Menge nach und er heilte sie alle. Ich bin ja ein bekennender großer Fan von The Chosen, dieser Jesus-Serie. Und ein Punkt, den ich total gut finde, dass in dieser Serie eigentlich rüberkommt, dass in dieser damaligen Zeit, in dem Zeitgeist, in diesem Lebensgefühl der damaligen Zeit, Angst irgendwie so allgegenwärtig zu sein schien. Die ganze Region war auch schon damals so ein Schmelztiegel von allen möglichen Kulturen, sehr unterschiedlichen Leuten. Auch militärische Gewalt, die Römer und so weiter. So eine allgegenwärtige Angst, dass da schnell irgendwie auch was eskalieren könnte. Eine andere Stelle auch nochmal. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm. Also Entschuldigung, noch der Vers davor. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Aber Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm. Auch aus Judäa und Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyros und Sidon kam eine große Menge zu ihm, da sie von seinen Taten hörten. Und so gehe ich davon aus, dass auch hier dieser Rückzug schon auch aufgrund einer realen Bedrohung auch war. Jesus war schon ziemlich bekannt zu dem damaligen Zeit. Und so konnte er kaum irgendwo hingehen, wo nicht irgendwie direkt die Leute was von ihm wollten und Bitten hatten. Und hilf doch mal da und hilf doch mal da. Wir lesen zum Glück nichts davon, dass die Leute noch rausbekommen haben, dass er Handwerker gewesen ist. Sonst hätten sie ihn sicher auch noch gebeten, Herr, kannst du mal nach meinem Dach gucken? Und suchen so dringend Handwerker, das kannst du doch auch. Teilweise lesen wir davon, dass er noch nicht mal Zeit hatte, irgendwas zu essen oder ja, ständig will einer was von ihm und ständig gibt es Leute, die ihn umbringen wollen. Und so geht er auch nach Tyros und wir lesen bei Markus davon, dass er extra in ein Haus geht, er will unerkannt bleiben. Und doch gelingt ihm das nicht, auch da gibt es schon wieder ganz viele Leute, die mitbekommen haben, oh, dieser Jesus ist hier. Und gerade in der Stelle vorher habe ich es ja gelesen, die Leute aus Tyros sind auch nach Galiläa gegangen, in den Norden von Israel oder nach Jerusalem, weil sie von Jesus gehört haben und sie sind mit großen Mengen dahin gegangen, weil sich sein Ruf so verbreitet hat und so hat das nicht so geklappt mit dem Rückzug nach Tyros. Es gelang ihm nicht, so heißt es bei Markus, da unerkannt zu bleiben. Finde ich, das ist das Erste, was man so erstmal vielleicht dabei sehen muss. Jesus kommt hier gerade schon auch aus einer ziemlich frustigen, krassen Situation heraus. Und er flieht komischerweise nach Tyros. Jetzt ist Tyros, sorry, wenn es jetzt heute Morgen vielleicht so ein bisschen sehr, sehr geschichtsmäßig wird, aber manchmal ist das echt auch hilfreich, so ein bisschen die Zusammenhänge zu verstehen. Wenn man keine Ahnung von Fußball hat, dann ist es hilfreich, eventuell zu wissen, dass man nicht mit einem Schalke-Schal in die Dortmund-Kurve geht oder irgendwelche Hintergrundinformationen können manchmal gut sein. So vielleicht auch hier. Tyros liegt im Süden des heutigen Libanon. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass all die Leute, die jetzt da gerade so leiden im Libanon und im Norden von Israel, das bitte Jesus, bitte mach irgendwelche Wunder. Mach, dass Leute Wunder erleben von Schutz, von Engeln, von Versorgung, von innerem Frieden und auch von äußerem Frieden. Bitte, bitte, bitte. Amen. Und Tyros ist eine nicht-jüdische Stadt, alles andere als jüdisch. Und es ist so das einzige Mal, dass wir von Jesus lesen, mit Ausnahme von der Flucht als Baby nach Ägypten, aber dass er ins Ausland gereist wäre. Ansonsten war er eigentlich nur irgendwie in Galiläa, also im Norden von Israel oder im Süden von Israel, eigentlich das einzige Mal, wo wir davon lesen, dass er das verlassen hat, das Land, nach Tyros. Und Tyros und Israel, das waren mal irgendwie dicke Kumpels. Die hatten mal eine ziemliche Freundschaft. Und diese Freundschaft, manchmal entstehen ja Freundschaften, wenn man einen gemeinsamen Feind hat. So war das auch damals. Sie hatten einen gemeinsamen Feind. Und König David und König Saul vorher, die haben die auf dem Land bekämpft. Und die ja, der König von Tyros hat die auf dem Seeweg bekämpft. Und so entstand irgendwie eine Freundschaft. Und diese Freundschaft wurde auch noch gefestigt, weil der König von Tyros, Hiram hieß er, hat etwas sehr, sehr Wunderbares gemacht, was auch heutzutage eigentlich eine Freundschaft nur bestärken könnte. Er schickt Handwerker. Er schickt Handwerker und Baumaterial an David, dass er einen Palast bauen kann. Und auch an den Sohn von David schickt er Handwerker und Baumaterial, damit der großartige Tempel für Jahwe gebaut werden kann. Und dann hilft er denen auch noch, eine Flotte aufzubauen, schickt denen Schiffe und Matrosen, die den Israeliten erstmal beibringen, wie man denn überhaupt so ein Schiff steuert und so weiter. Aber wie das so ist, es fängt irgendwie ganz gut an, aber es geht dann irgendwie so ein bisschen schlecht weiter. Man versucht solche Bündnisse in der damaligen Zeit auch irgendwie dann so ein bisschen zu erhalten und zu stärken, indem man so sich gegenseitig miteinander verheiratet. Und so haben die das auch gemacht. Mittlerweile gibt es ein Nordreich Israel und ein Südreich Judäa. Und der König vom Nordreich, er heißt Ahab, heiratet die Prinzessin von Tyros. Und der Name dieser Frau ließ damals den Leuten wirklich den kalten Schauer über den Rücken laufen. Und sie hat es sogar im Neuen Testament in der Offenbarung als Sinnbild für das abgrundtief Böse geschafft. Sie heißt Isabel. Und sie führt im Nordreich Israel einen abscheulichen Götzendienst mit Menschenopfern und allem Scheiß irgendwie ein, dass das ganze Land eigentlich so runtergerissen wird. Elia kämpft dagegen und das ist irgendwie echt ein richtiges Drama. Und letztendlich führt es dazu, dass diese Prinzessin von Tyros eigentlich mit maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass 722 vor Christus das ganze Nordreich absolut zerstört wird. Und deren Tochter heiratet auch noch den König vom Südreich und sorgt dafür, dass auch die wenige Jahre später, 586 vor Christus, dann auch Judäa komplett zerstört wird. Das heißt also, zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn alle Leute gehört haben, Tyros, waren die richtig verfeindet. Und Jesus geht in dieses Gebiet der Feinde, die eigentlich von, also ganz weit entfernt sind von all dem, an was die Juden geglaubt haben, kulturell, aber auch glaubenstechnisch, geschichtlich. Da ist auch noch nichts aufgearbeitet worden, da gab es noch keine Ahnung, Entschuldigung, Versöhnung oder sonst irgendwas. Die Wunden waren irgendwie noch da. Und Jesus geht ausgerechnet dahin, keine Ahnung warum, und er trifft dort halt diese Frau. Und die eigentlich, würde man ja auch erstmal sagen, die hat mit diesem, ja, mit dem Volk Israel, mit dem Bibel, mit was Jesus auch irgendwie darstellt, erstmal auf den ersten Blick doch gar nichts zu tun. Und sie kommt zu ihm, aber seltsam ist, sie spricht ihn an und sagt: Sohn Davids, hilf mir. Meine Tochter ist besessen und wir haben ein richtig großes Problem. Und dieser Titel Sohn Davids ist so einer der Titel für Messias. Du bist der Messias. Und während Jesus zu Hause irgendwie überall abgelehnt wird und seine eigene Familie teilweise denkt, er ist verrückt, oder in seiner Heimatstadt die Leute sagen, man, da ist doch hier Jesus, hier, da ist doch einer ja von unseren Kids aus der Straße und der gilt nichts irgendwie. Und die Leute verstehen überhaupt, wollen auch teilweise das, was ihm wirklich wichtig ist, das wollen sie gar nicht hören, wollen aber natürlich Segen und Wunder. Aber er sagt immer wieder, es gibt ein viel größeres Problem, es gibt ein größeres Thema, weswegen ich hier bin, aber das will irgendwie auch keiner richtig hören. Viele wollen Segen und Heilung und diese Dinge und ich kann das so voll verstehen, ich will das auch, aber verstehen häufig nicht, dass es ihm eigentlich um etwas viel, viel Größeres geht. Aber diese Frau scheint das ja viel, viel besser zu machen als die Leute bei ihm zu Hause. Sie spricht ihn an und sagt, Sohn Davids, du bist der Messias. Und jetzt möchte man doch eigentlich meinen, dass Jesus sagen würde, ah, endlich mal jemand, der es versteht. Aber er schweigt. Ich finde das komisch. Und ich weiß auch gar nicht so ganz genau, warum. Er schweigt. Also nicht, warum ich das komisch finde. Aber es ist nicht so unüblich, wenn wir es in der Bibel immer mal wieder auch davon lesen. Die Psalmen sind voll davon, wo Leute beten und es erleben, dass Gott schweigt oder scheinbar schweigt. Und diese Frage auch bewegt. Und wo Menschen beten und sagen, Gott, warum schweigst du? Wie lange willst du noch schweigen? Du kannst doch nicht schweigen. Hör auf zu schweigen. Und damit ringen, dass Gott schweigt. Das finden wir in der Bibel immer wieder und auch hier bei uns in der Gemeinde. Kennen viele von euch gut, kennen Leute das, dass wir beten und es fühlt sich so an oder es ist vielleicht auch so, dass Gott schweigt. Und was machen wir dann? Und an der Stelle mischen sich die Jünger ein und die sagen, hey, fertige sie doch ab. Sie nervt, sie schreit hier rum und irgendwie wir sind hier gerade irgendwie, keine Ahnung, 3 Tagesmärsche durch die Hitze zu Fuß gegangen. Wir sind völlig fertig, total gefrustet von den ganzen Erlebnissen. Haben hier wieder richtig stark unser Fett weggekriegt gerade. Und jetzt kommt die an und schreit hier rum. Fertige sie ab. Aber Jesus antwortet seinen Jüngern, hey, ich bin gekommen eigentlich für die verlorenen Schafe vom Haus Israel. Und das stimmt auch, dass er, das war sein Auftrag, er ist nicht gekommen, um Dächer zu reparieren. Und er ist auch nicht gekommen, um in Tyros jetzt irgendwie zu sagen, okay, in Israel hat das nicht funktioniert, jetzt mache ich halt in Tyros die Revolution. Und er sagt das zu den Jüngern, aber er sagt das auch indirekt zu der Frau, ja. Und das ist ja sozusagen erst so ein Schweigen und dann so ein Nein, ich bin nicht gekommen. Auch das finde ich wieder, hey Jesus, verstehe ich nicht. Du bist doch sonst so anders. Du hast doch hier den römischen Hauptmann. Ich meine, wenn einer Feindbild Nummer 1 ist, dann doch wohl der römische Hauptmann, der römische Soldat. Du hast doch irgendwie in Samaria irgendwie so klar den Punkt gemacht, dass du, wie das Rassismus total absoluter Nonsens ist. Du hast doch irgendwie, das wird doch so immer klar, warum bist du so anders? Aber er lehnt das erstmal ab. Und was macht die Frau? Könnt ihr verstehen, dass sie sagt, ja okay, dann halt nicht. Aber sie bleibt dran und sie betet dieses berühmte 3-Wörter-Gebet. Herr, hilf mir. Und keine Ahnung, ich finde, es ist ein super Gebet. Es ist ein Gebet, was immer geht, auf jeden Fall von der Zeit her, zu sagen, Herr, hilf mir, Herr, hilf mir. Und auch jetzt könnte man meinen, aber jetzt müsste doch Jesus sagen, okay, komm, echt krass, sie akzeptiert mich als Messias, sie fällt vor mir nieder, sie betet, Herr, hilf mir. Und dann kommt dieser Punkt mit den Hunden. Und ich verstehe es nicht und ich kriege es auch nicht so 100% rund. Jetzt muss man sagen, damals war das war jetzt nicht so eine total hundebegeisterte Kultur wie unsere jetzt, wo ja Leute ja heutzutage sagen, Hunde sind die besseren Menschen, Hunde sind mega cool, sondern Hunde standen jetzt nicht so hoch im Ansehen, wie das heutzutage der Fall ist. Trotzdem gibt es eine ganze Menge Ausleger, auch der Bibel, die das auch, finde ich, sehr, sehr richtig sagen, dass es vielleicht auch nicht ganz so hart klingt, geklungen hat, wie sich das jetzt auf Deutsch anhört, weil hier eigentlich nicht das Wort steht hier wie Straßenköter, sondern eher wie kleiner Welpe. Und Jesus ein Bild zeichnet, wir sitzen hier als Familie gerade zusammen, sitze ich hier mit meinen Kindern und du gehörst eigentlich nicht dazu. Du bist wie ein Welpe, der auch dabei ist, aber du gehörst noch nicht richtig dazu bei dem, was ich zu bringen habe. Und trotzdem ist es irgendwie er macht noch nicht das, worum wir ihn bitten. Er geht nicht richtig auf diese Frau ein, irgendwie macht ihr das klar. Und auch da, die Frau bleibt dran und geht voll auf das Bild von Jesus ein. Und sagt nicht etwa, Unverschämtheit, ist doch, Gott, du bist ungerecht, jetzt musst du dich aber mal entschuldigen. Sondern sie sagt, ja, Herr, du hast recht. Ich bin ein kleiner Welpe, aber das ist dein Bild. Und wenn du das wirklich ernst meinst, dann gib mir, was mir zusteht, dann gib mir wenigstens die Krümel, die auf den Boden fallen. Und auch das ist so ein Punkt, Jesus, Gott liebt es, das finden wir immer wieder in der Bibel, wenn wir ihn an seine eigenen Worte erinnern. Nicht, weil Gott vergesslich wäre und auf unser externes, also auf unser Gedächtnis angewiesen wäre, sondern vielleicht, weil wir es brauchen, uns daran zu erinnern, was er gesagt hat. Und er liebt es, wenn wir das ernst nehmen, was er gesagt hat. Und auch in Gebeten manchmal darum kämpfen, dass er daran festhält. Das ist eine Sache, eine Spannung manchmal, die so ein kleines Gottesbild, wie wir es manchmal haben, doch so ein bisschen, wo man denkt, das passt aber jetzt gar nicht so da rein. Ich habe so ein Bild von Jesus, da passt das nicht rein. Und doch gibt es diese Gebetszeiten. Und das finden wir überall in der Bibel, wo Leute mit Gott ringen und kämpfen und sagen, Gott, hör auf zu schweigen. Gott, du kannst nicht Nein sagen. Gott, du hast doch selber gesagt, dass das so und so ist. Du hast doch selber gesagt, wir sind deine Leute. Du kannst uns nicht aufgeben. Gott, du musst dich daran erinnern. Du hast doch gesagt. Und auch selber, wenn wir uns manchmal gegenseitig daran erinnern, was wir selber mal gesagt haben, kann es etwas sehr, sehr Gutes sein. Und er liebt es, wenn wir ihn daran erinnern. Und Jesus liebt es auch, wie diese Frau ist. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es im Himmel die DVD zu kaufen zu der Situation, geht dann ein Strahlen über sein Gesicht und er sagt, Frau, dein Glaube ist so groß. Und sie bekommt nicht nur irgendwie Krümel, sondern sie bekommt viel mehr als das. Sie bekommt erstmal ein riesengroßes Kompliment. Sie bekommt Heilung für ihre Tochter und Befreiung. Und sie bekommt einen Platz in der Bibel als ein Riesenvorbild, wie man dranbleiben soll. Was Glaube sein kann. Und ich glaube, dass diese Frau uns deswegen irgendwie auch so als Vorbild dargestellt wird, weil sie dranbleibt, weil sie durchhält. Und das ist nicht etwas, was wir lieben, auf jeden Fall nicht etwas, was ich liebe. Warum verhält sich Jesus so? Und ich habe mal so, keine Ahnung, drei Antworten. Die erste Antwort ist vielleicht die ehrlichste und vielleicht die tiefgehendste. Ich weiß es nicht. Gott ist immer ein Stück weit unbekannt. So ein bisschen wie die Sichel des Mondes, wo wir einen Teil des Mondes sehen, aber halt auch nicht alles. Gott ist immer ein Stück weit rätselhaft und ein Stück weit so, dass ich ihn nicht verstehe, nicht erklären kann. Antwort Nummer zwei ist, ich glaube, dass Jesus tatsächlich auch ein Mensch war und auch wirklich Mensch war und vielleicht auch einfach mal absolut durch. Und keine Ahnung, ob es irgendjemand gibt, der es irgendwie nachvollziehen kann, wenn du mal so richtig runter bist mit allem und dann kommt noch jemand, der dir, keine Ahnung, die Hölle heiß macht und dich bedrängt, dass du mal auch einfach so reagierst, dass du nicht reagierst. Dass Jesus halt auch einfach gerade in diesem Moment so war, weil er ein Mensch war. Und die dritte Antwort ist, dass es vielleicht auch manchmal die Situation so ist, wie sie ist. Oder wir es irgendwie brauchen. Und das ist eine schmerzhafte Antwort, aber ich glaube, dass da auch ein Stück Wahrheit dran liegt. Ich möchte es eigentlich auch gerne leicht haben. Und ich glaube, wer es irgendwie im Leben schwer haben will, das ist ja auch Blödsinn. Warum sollte man es schwer haben wollen? Wir wollen es alle leicht haben. Und wir wollen, dass Gott schnelle Gebete beantwortet. Und es gibt Phasen im Glauben, da irgendwie ist Gott irgendwie spürbar. Und immer wenn wir beten, irgendwie haben wir das Gefühl, dass Gott redet oder was weiß ich, diese Zeiten. Und so denke ich mir, so müsste es immer sein. Aber das Leben ist häufig nicht so. Es gibt auch die Zeiten, wo wir das Gefühl haben, Gott ist fern oder wo es Kraft braucht, dran zu bleiben, festzuhalten, bei Jesus beizubleiben, zu sagen, Gott, du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist mitfühlend, du hilfst gerne, du hast das so tausendmal gesagt und deswegen bleibe ich dran und deswegen fordere ich das von dir ein, hilf mir. Du hast gesagt, ich bin dein Kind, du hast gesagt, du liebst mich, ich halte daran fest und dass dieses Festhalten daran, dass das irgendwie für uns auch wichtig ist. Und diese Frau hatte ein total gutes Herz. Keine Ahnung, ob dieser Prozess für sie so nötig war oder warum. Aber es gibt auch andere Situationen, Leute, wo Jesus Leute anschweigt. Ich hatte gerade schon diesen grausamen König Herodes erwähnt und einer seiner Söhne war später halt König im Nordreich. Und als Jesus verhaftet wurde, gab es erst das Verhör bei Pilatus und dann später bei Herodes. Und Herodes war auch jemand, der war eigentlich relativ happy, Jesus jetzt mal endlich kennenzulernen. Sagt, oh, dich wollte ich immer schon mal kennenlernen. Fragt man sich, warum bist du denn nie hingegangen? 3 Jahre hättest du jederzeit hingehen können und ihn kennenlernen können, ihn zuhören können. Das wäre gar nicht so schwer gewesen. Aber er sagte, Mann, dich wollte ich immer schon mal kennenlernen. Ah, Bitte mach ein Wunder für mich. Bitte, mach ein Wunder. Irgendwas. Entertain mich. Und auch da hätte man ja sagen können, Jesus, warum machst du das denn jetzt nicht? Aber Jesus schweigt ihn nur an. Klar, die Not der Frau ist eine ganz andere Nummer als das, was jetzt Herodes wollte. Aber Herodes fällt nicht nieder. Herodes sagt nicht, ja, vielleicht bin ich nur ein kleiner Hund, ein kleiner Welpe. Ich gehöre noch nicht richtig dazu, aber bitte gib mir die Krümel davon. Ich will dazugehören, ich will Teil dessen sein. Er bleibt nicht dran, sondern nachdem Jesus ihn angeschwiegen hat, macht er sich darüber lustig, wird sarkastisch und hat das Interesse an Jesus verloren. Manchmal ist es echt erforderlich, dass wir durchhalten, dass wir daran festhalten, dass Gott gut ist, dass er hilfsbereit ist, dass Jesus gnädig ist und dass er helfen will. Keine Ahnung, warum das manchmal so ist. Keine Ahnung, warum das vielleicht manchmal gut für uns ist. Keine Ahnung, warum auch vielleicht von den Gegebenheiten es manchmal irgendwie so sein muss. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, durchzuhalten. Und davon haben wir so viele Geschichten in der Bibel, wo es nicht easy war. Und die Leute belohnt wurden, die daran festgehalten haben. Johannes, kommst du einmal nach vorne? Ich möchte noch beten und vielleicht macht ihr eure Augen zu. Jesus, ich möchte für die Leute beten, die im Zoom sind. Und ich möchte für die Leute beten, die die Predigt als MP3 hören. Und ich möchte für uns beten, die wir das hören. Und ich habe das Gefühl, dass viele sagen, nee, so richtig zufriedenstellend war das nicht. Irgendwie, es ist nicht so richtig aufgelöst. Es bleibt so eine Spannung übrig, warum du uns manchmal warten lässt, warum es manchmal so viel Kampf erfordert, das Leben. Warum wir so viel manchmal aushalten müssen. Und Jesus, ich weiß es auch nicht. Aber Jesus, ich glaube, dass diese Frau uns zeigt, dass wir an deiner Güte festhalten sollen. Vielleicht war sie ja vorher auch schon ein paar Mal bei dir, bei irgendwelchen Gottesdiensten in Israel gewesen und wusste, du bist der Messias, du bist gnädig, du bist hilfsbereit. Und auch wenn es erstmal nicht so aussieht. Und Jesus Christus, ich denke ja manchmal, ach Gott, du müsstest dich auch mal entschuldigen. Du irgendwie, da hätte mehr von dir kommen müssen oder sonst irgendwas. Aber ich hatte heute Morgen so diesen Gedanken in meinem Kopf, irgendwie ist das Defizit doch definitiv, es ist einfach die Wahrheit, es ist auf meiner Seite, nicht auf Gottes Seite. Die Defizite sind hier auf unserer Seite, bei den Menschen. Jesus Christus, und ich bete darum, dass irgendwie dein Trost kommt, auch für all die Leute, die auch in ihrer Beziehung zu dir so ein Schweigen erlebt haben und oder es auch so wie eine Ablehnung erlebt haben. Jesus, ich danke dir für auch die Bibel, dass das nicht irgendwie so ein ganz rundes Märchenbuch ist oder so, wo alles irgendwie immer hinterher so rund ist. Und auch, ich glaube, dass das vielleicht auch einigen Leuten irgendwie auch diese Geschichte irgendwie provoziert und nervt und irgendwie, das ist so, dass wir solche Zeiten nicht mögen. Wir möchten nicht, dass du so bist. Wir hassen es, wenn wir so das Gefühl haben, wir hängen in der Luft, diese Phasen, wo nichts mehr Sinn macht. Und Gott, ich bete darum, dass wir bei dir festhalten können, dass wir bei dir vor die Knie gehen, dass wir an deinen Füßen festhalten und sagen, Herr, hilf mir. Und wenn ich gerade wie so ein Welpe bin, dann gib mir die Krümel und danke, Herr, dafür, dass du uns zu deinen Kindern machen willst. Ich bin so fest davon überzeugt, dass diese Frau hinterher auch zur Gemeinde in Tyros dazugehörte, die sich dann entwickelt hat. Jesus, ich bitte dich darum, dass Leute, die auch irgendwie Zorn haben gegen dich, die sauer sind auf dich, wo sie sagen, Gott, du hast geschwiegen. Gott, du hast mein Gebet nicht erhört. Gott, du hast mich warten lassen. Gott, es ist zu hart irgendwie. Es ist zu viel und ich hätte mir so viel eher Hilfe von dir gewünscht. Also ich bete darum, dass wir diesen Zorn bei dir abladen können. Ich danke dir für all die Gottesdienste, wo wir einfach nur fröhlich sind und das Gute feiern, das Leben feiern, den Sonnenschein, jede Gebetserhörung, jede Heilung, jeden Tag, wo wir aufwachen und irgendwie gesund sind und happy und lecker Essen haben. Aber Gott, danke, dass bei dir auch Raum ist für Leute, die hadern und die in der Luft hängen und die vielleicht auch zornig sind auf dich. Und vielleicht willst du auch heute Morgen wie so ein Gebet sprechen für dich. Einmal, wo du vielleicht Gott sagst, Gott, also ihm sagst, wo du dich vernachlässigt fühlst, wo du enttäuscht bist, wo du in der Luft hängst. Und vielleicht auch als zweites, wo du dieses Drei-Wörter-Gebet irgendwie noch 100-mal betest. Herr, hilf mir. Amen.